Das 14. Beispiel aus dem Mumonkan. Nanzen Osho bemerkte Mönche der östlichen und westlichen Halle, wie sie sich über eine Katze stritten. Er hielt die Katze hoch und sagte, wenn ihr etwas Entscheidendes sagen könnt, will ich die Katze verschonen. Wenn nicht, werde ich sie töten. Niemand konnte antworten und Nanzen erschlug die Katze. An diesem Abend kam Josho und Nanzen erzählte ihm den Vorfall. Josho zog seine Sandale aus, legte sie auf seinen Kopf und ging hinaus. Wenn du da gewesen wärst, hättest du die Katze gerettet, bemerkte Nanzen. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr möchtet. Das erste Sila, die erste Tugendempfehlung, wie das ursprünglich immer übersetzt wurde, heißt nicht töten. Lebendigkeit erhalten, Lebendigkeit fördern. Deswegen habe ich dieses Koan ausgesucht, weil eigentlich will ich über die Sila reden. Und da das erste nicht töten heißt, passt das ja eigentlich. Darf ein Buddha wie Nanzen eine Katze töten, in der vermute ich mal, in der Absicht, mit dem, was er da gemacht hat, dass er die Mönche da auf die Probe gestellt hat, ihnen eine Chance geben wollten, etwas einzusehen, etwas zu verstehen, vielleicht sogar Erleuchtung zu erlangen. Könnte sein, aber darf er dann eine Katze töten? Ich nehme heute die Sila und werde auch nur bis zum 5. kommen, denke ich, weil wir heute Abend eine schöne Zeremonie machen, nach dem Abendessen, weil sich einer entschieden hat, die Laienordination zu nehmen. Und da muss man ja auf die Sila, sich auf die Sila verpflichten. Nicht nur auf die ersten fünf, wie bei der Laienordination, sondern auf alle 10. Nicht töten. Was ist eigentlich Tod? Ich denke, mit Tod ist ja nicht nur der körperliche, leibliche Tod gemeint, wie der der Katze, oder der, der uns alle irgendwann mal ereilt. Wenn ich dem Glauben schenke, was in der Lehre des Buddha gesagt wird, dass der Mensch eigentlich nur ein Ereignis ist. Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Da ist kein Ich, da ist kein Selbst, da ist keine Persönlichkeit, das ist alles Einbildung, sondern da ist nur ein Ereignis. Und Tod ist das Ende eines Ereignisses, jedes Ereignis, was da ist. Die Kerzenflamme, die hier brennt, wenn sie ausgeht, tot. Der Sekundenzeiger, wenn er zum nächsten springt, tot. Wenn du zum Fenster rausguckst, findet da ein bestimmtes Ereignis der Wahrnehmung statt. Und dann guckst du hier rein, auf den Fußboden, tot. Des Ereignisses Wahrnehmung dessen, was da draußen gerade passiert. Und jedes Ereignis, jedes erleidet einen Tod. Was heißt dann töten? Ich verstehe das so, töten kann man dann so verstehen, wenn ich ein Ereignis abschneide, bevor es von selbst gestorben ist. Wenn ich also eingreife, bevor das Ereignis beendet ist. Ihr habt ja sicherlich schon mal einen Vortrag von mir über Karma gehört. Karma ist ja alles, was in mir noch wirkt aus Ereignissen, die ich nicht abgeschlossen habe. Oder man kann andersrum sagen, die nicht zum Abschluss gekommen sind. Also alles Unerledigte. Alles, was nicht von selbst ausgelaufen ist, sich von selbst erledigt hat, von selbst, von alleine beendet ist. Alles das erzeugt meine Anhaftung, erzeugt meine Vorstellung, meine Ängste, meine Vorlieben, meine Wünsche, meine Gefühle, alles das, was ich nicht erledigt habe. Wobei dieses, wenn ich sage, was ich nicht erledigt habe, ja schon wieder zwiespältig ist oder eigentlich ein Widerspruch ist. Ich habe es nicht zum natürlichen Ende kommen lassen. Nämlich immer dann, wenn ich eingreife, verhindere ich das natürliche Ende. Im Buddhismus würde man sagen, ich habe mich gegen den Fluss des Dharma gestellt, gegen den natürlichen Lauf des Universums. Und immer wenn ich das mache, beende ich nicht wirklich, sondern ich breche ab, ich unterbreche. Nicht, wenn ihr in einem Gespräch seid mit irgendjemandem und über irgendetwas euch unterhaltet und argumentiert. Und dann entsteht in dir, oder in mir, klar, entsteht in dir Ungeduld, weil du eine eigene Meinung dazu hast und die musst du loswerden, die willst du unbedingt loswerden. Und wenn du dann aufhörst, wirklich zuzuhören, was der andere sagt, wenn du ihn gar unterbrichst und deine eigene Meinung anbringst, hast du einen natürlichen Prozess abgewürgt, unterbrochen. Du bist dann zwar deine eigene Meinung losgeworden, aber wenn ihr euch genau beobachtet, befriedigt das eigentlich nicht. Da bleibt in dir, bleibt ein Unbefriedigtsein, weil es nicht der natürliche Lauf der Dinge war. Du hast da eingegriffen, hast den anderen abgewürgt, hast seine Lebendigkeit abgeschnitten. Ich finde hier so eine schöne Sache in der Sendung kann man beobachten bei uns. Überhaupt in dem Zusammensein hier. Ich bin ja nun schon viele Jahre hier, beobachte einige von euch auch viele Jahre und beobachte auch, ich sag mal, die Sangha, soweit ich sie hier erlebe. Zwar immer in unterschiedlicher Zusammensetzung, aber ich habe den Prozess beobachtet, dass wir am Anfang, sprich als ich dazugekommen bin, 1987, noch sehr lange, vielleicht bis, weiß ich nicht, 95, 98 oder irgendwie sowas, gab es immer welche, manche natürlich Jikijitsu oder andere, die sich immer wieder daran gestört haben, dass hier die Regeln nicht richtig eingehalten werden. Sei es bei der Teezeremonie, sei es wie man rausgeht, wie man reisen geht beim Kinn hin, mitkommt mit Sampai, mit Gassho oder ohne Gassho-Tetto und so weiter. Und es gab in den ersten Jahren immer wieder Streit, weil immer wieder welche da waren, und dazu habe ich auch gehört, als Jikijitsu vor allem, der darauf bestanden hat, die Regeln müssen jetzt eingehalten werden, so oder so oder so. Passiert immer noch, aber sehr viel weniger. Irgendwie ist ein Prozess in Gang gekommen oder gelaufen, dass sich das von selber geregelt hat, ohne dass irgendjemand eingreift. Das ist auch etwas, was ich im Doksanberg bei jedem eigentlich, ja. Jeder, der am Anfang die ersten Male zum Doksan kommt, zeigt sich gewollt oder ungewollt ja in seiner Art, wo ich mir manchmal denke, na also, da muss ich noch irgendwas verändern. Das ist noch irgendwie, das passt noch nicht so richtig. Passt nicht hier rein, passt nicht in die Situation, passt nicht in die Regeln im Doksan. Und mit Geduld, ohne Eingreifen von mir, wenn ich das schaffe, nicht einzugreifen, auch gar nicht darauf hinzuweisen, es ändert sich von alleine. Ganz von alleine. Jeder, der hier 2, 3 Jahre da gewesen ist oder vielleicht schon schneller auch, passt dann irgendwie, checkt ganz von alleine. Aha, das passt hier nicht. Wobei passen, nicht passen natürlich klar von mir abhängt. Jeder, der da vorne sitzt, hat seinen eigenen Stil und was für jeden passt. Aber ihr merkt es ganz von alleine. Oder dieses Beispiel, was ich immer erzähle, meine Erfahrung aus Japan, die ja nicht so tief ist. Vielleicht hat Hans, du warst ein halbes Jahr oder ein Jahr, warst du da nicht. Dass wir zumindest damals so gut wie nichts erklärt bekommen haben, wie was abläuft. Weder im Tokayan, also da im Myoshinji in Kyoto, noch später im Hokuji. Ganz grobe Sachen natürlich schon irgendwie, aber so die vielen Feinheiten, wie man sich da zu verhalten hat oder nicht zu verhalten hat, wurden nicht erklärt, nicht explizit, sondern es wurde erwartet, dass man das merkt, dass man es spürt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das geht. Sogar in einer für uns kulturell völlig fremden Umgebung. Das geht, wenn man ganz aufmerksam ist, ganz achtsam ist. Dann merkt man, wohin da der Fluss des Dharma läuft. Also ich muss irgendwie die Intuition entwickeln, wo will dieser Prozess, in dem ich mich gerade bewege, hin, wenn ich nicht eingreife, wenn ich nicht einmische. Das geht einmal, gilt einmal, sage ich mal so, beziehe ich einmal auf das, was in mir abläuft. Und seit einigen Jahren predige ich ja das reine Gewahrsein, die Übung des reinen Gewahrseins. Also hellwach sein und gewahr sein, was in mir abläuft, ohne einzugreifen. Keine Gedanken abschneiden, keine Gefühle abschneiden, darum geht es gar nicht. Im Gegenteil. Alles, was da sich in mir bewegen will, zulassen. Nicht töten. Alles zulassen, aber dessen gewahr sein. Das nennt man Tun des Nicht-Tun. Das, was dann sich da abspielt, das Tun ist das, was man das Nicht-Tun nennt. Nämlich, es tut sich von alleine. Da ist kein Ich, das eingreift. Das ist für mich die entscheidende Übung für meinen Alltag. Gewahrsein, was läuft da gerade in mir ab? Ich greife nicht ein, ich bin nur dessen gewahr. Und wenn ich mich nur dessen gewahr bin, was da passiert, heißt das ja auch gleichzeitig, ich identifiziere mich nicht damit. Ich beobachte es, ich nehme es wahr, ich identifiziere mich damit nicht. Und nehme dem, was da zum Ausdruck kommt, in jedem Gedanken, in jedem Gefühl, in jedem Ärger, in jedem Schmerz, in jeder Trauer, ich nehme dem die Energie, die Gewalt über mich. Und es hört von alleine auf. Das ist die wahre Stille, die dann entsteht. Wenn sozusagen die Prozesse, die in mir ablaufen, ohne mein Eingreifen, leerlaufen, aufhören, sterben. Wenn nicht ich sie töte, sondern wenn sie von alleine sterben. Und das tun sie dann, wenn ich dieses Gewahrsein übe und meinem Geist vollkommene Freiheit gebe. Nach außen, bezogen auf andere, wie kann ich da wahrnehmen, was jetzt der natürliche Gang des Universums ist? Wo will das hin? Das geht nur, wenn ich leer bin. Also die Intuition in mir entwickeln, wachrufen, wahrzunehmen, was ist jetzt gerade angebracht? Das geht nur, wenn ich selber nicht an irgendwelchen Vorstellungen von richtig und falsch und von gut und böse und von schön und hässlich und darf sein, darf nicht sein, darf man mir nicht antun oder doch, wenn ich davon wirklich frei bin, dann nehme ich spontan und intuitiv wahr, spüre, weiß es. Aha, das ist jetzt der natürliche Gang des Universums. Da, das ist der Fluss des Dharma. In dem Moment, wo ich eingreife, töte ich, zerstöre ich Lebendigkeit. Da stellt sich natürlich die Frage, wie ist es, wenn da etwas, wenn der Fluss des Dharma dahin geht, jemanden Leiden zu erzeugen. Greife ich da ein oder greife ich da nicht ein? Das lassen wir mal als Koan so stehen. Wie gehe ich dann damit um? Ist das dann Eingreifen oder nicht? Immer dann, wenn ich töte, wenn ich in den Fluss des Dharmas eingreife, wenn ich das natürliche Sterben verhindere, indem ich es vorzeitig abwürge, bleibt etwas Unerledigtes. Das heißt, ich erzeuge Karma in mir. Egal, ob es, wie man so sagt, gutes oder schlechtes Karma ist. Hilfreiches oder nicht hilfreiches. Das zweite Sila heißt, nichts nehmen, was nicht gegeben ist, und Freizügigkeit üben. Das klassische Stehlen ist trivial, klar. Auch dem Finanzamt oder auch Versicherung, also auch, ich sag mal, Institutionen stehlen, von denen man mit gutem Gewissen sagen kann, das merken die doch gar nicht, das tut denen gar nicht weh oder das gehört denen sowieso nicht, was sie da verwalten. Davon nehme ich mir was. Deswegen heißt es auch eben nicht nur stehlen, sondern nichts nehmen, was mir nicht gegeben ist. Im letzten Jahr hat mir das Finanzamt was gegeben, in diesem Jahr leider nicht. Darüber hinaus aber bezieht sich das, denke ich, auf zum Beispiel auch Gefühle stehlen. Aufmerksamkeit stehlen, Zuneigung, Liebe stehlen. Also etwas nehmen wollen, kriegen wollen, was nicht freiwillig gegeben ist, was im Moment vielleicht gar nicht da ist bei meinem Gegenüber. Gerade wenn es um Aufmerksamkeit, Liebe, Zuneigung geht, um Gefühle geht, die man gerne hätte für sich. Ich glaube schon, Bedürftigkeit, den Wunsch, das haben zu wollen, darf man zeigen. Aber entscheidend ist die Absicht. Ob ich meine Bedürftigkeit zeige, um etwas zu bekommen, oder ob ich meine Bedürftigkeit ausdrücke, aber nicht in der Absicht, dass sie befriedigt wird. Also, indem ich mich zeige, dass ich offen bin, ich zeige, aber nicht der Wunsch dahinter steckt. Oder der Trick, könnte man fast sagen. Das möchte ich jetzt gerne befriedigt haben. Das für sich selber auseinanderzuhalten, ist nicht leicht. Aber das ist das Entscheidende.
Warum zeichnen wir das denn?
Das gehört in das vierte Sila, nämlich wahrhaftig sein, nicht lügen. Ja. Warum zeigt man das? Andersrum gefragt, warum nicht zeigen? Warum soll ich mich nicht so zeigen, wie ich gerade bin? Warum soll der andere das nicht erleben können? Warum soll der andere mich nicht so erleben können, wie ich gerade bin? Und wenn ich gerade bedürftig bin, wenn ich gerade traurig bin, wenn ich gerade fröhlich bin, warum soll er mich nicht so erleben, wie ich gerade bin? Wenn es aber mit einer Absicht verbunden ist, hat es für mich ganz klar negative Folgen. Weil alles, was ich dann bekomme, ist falsch, wird als falsch erlebt, kann ich nicht wirklich genießen. Jeden Kuss, jede Umarmung, jedes Streicheln, jeder freundliche Blick, den ich mir erschlichen habe, mit der Absicht, ja, bewirkt genau das nicht, was ich will. Ich mache ihn dadurch falsch. Wenn der oder die andere so drauf ist, dass sie auf meine Bedürftigkeit oder auf meine Absicht so reagiert. Ne? Ich stelle mir dann immer den Buddha vor bei solchen Sachen. Versuche ich mir vorzustellen, war der Buddha eigentlich abhängig von dem, was er von anderen bekommt oder nicht bekommt? Ich stelle mir so vor, dass wenn er was Schönes gekriegt hat, was ihm gegeben worden ist, hat er sich gefreut und das war gut und das hat sich gut angefühlt. Falls er doch Bedürfnisse gehabt hat, sie aber nicht erfüllt worden sind, nicht nur Bedürfnisse von Gefühlen nach Gefühlen oder Zuneigung oder sowas, vielleicht auch nach einem Glas Wasser, und nicht bekommen hat, war es auch gut. Ja, kein Bedauern, kein Hinterherjammern. Spannend finde ich, oder spannend und erstaunlich fand ich das eine Beispiel, was mir in der buddhistischen Gesellschaft in Hamburg da erzählt worden ist, wo Theravada-Mönche oder ein Mönch, wurde nur von einem Mönch, ein Theravada-Mönch da wohnte. Und zwar in dem, die haben ja das Nachbarhaus auch angemietet da, ne? Und da können Mönche wohnen. Und es dann eben passiert ist, dass da einer wohnte und es war Zeit zum Abendessen. Der wusste auch, dass Zeit zum Abendessen ist, kam aber nicht. Und die haben sich gewundert. Kam eine ganze Stunde lang hinterher noch nicht. Aber der muss doch was essen, wieso kommt der nicht? Oder es war vielleicht nicht Abendessen, eher Mittagessen. Abendessen würde man sich bei Theravada-Mönchen denken, da essen die sowieso nicht. Mittagessen. Und dann haben sie rausgekriegt, der ist nicht gekommen, weil er nichts nimmt, was ihm nicht gegeben wird. Und zwar gegeben wird im ganz wörtlichen Sinne. Der hat da, weiß ich was, gesessen. Wenn er richtig gut drauf war, hat er auch gar nicht gewartet. Ich hätte natürlich gewartet, dass ihm etwas gebracht wird oder dass er geholt wird. Ja, aber er geht nicht von alleine dahin, ging er nicht dahin. Der hätte gehungert, wenn sie da nicht irgendwie dann draufgekommen wären. Also gehört dazu wiederum das Erste, was ich sagte, nicht denn die Intuition haben, einmal das Wissen, mit wem hat man es zu tun, nach welchen Regeln geht hier etwas ab, und die Intuition zu haben, was ist jetzt eigentlich gerade dran. Da hätte man im Nachhinein, wusste man es natürlich, wissen können, ja, wenn der nicht zum Essen kommt, dann weil er nichts nimmt, was nicht gegeben ist, was ihm nicht gebracht wird. Für mich ist es schwierig, die zweite Hälfte dieses Satzes, nämlich Freigebigkeit üben. Und zwar schwierig deswegen, weil ich bei manchen Dingen bei mir selber merke, mit der da hapert es mit der Freigebigkeit wirklich. Bei anderen wiederum nicht. Aber etwas verschenken, an dem mir etwas liegt, wenn ich merke, ein anderer hätte das vielleicht gerne oder es würde ihm gefallen oder ihr, das geht, läuft nicht so selbstverständlich ab bei mir. Oder was wir hier hatten, kann ich ja ganz offen sagen, im letzten Jahr meine Unzufriedenheit beim Boom des Session mit dem wenigen Geld, was da übrig geblieben ist für mich oder gespendet worden ist. Da war ich dann schon etwas, unzufrieden, sage ich mal, betröppelt. Wenn ich wirkliche Freigebigkeit hätte, wenn mir daran nichts liegen würde, wenn ich da wirklich ganz offen wäre, wäre das für mich überhaupt kein Thema gewesen. Aber es war eins. Mit anderen Sachen bin ich, glaube ich, wieder freigebig. Wenn es darum geht, wenn jemand was von mir möchte, dass ich irgendwas für ihn tue oder bringe oder mache oder so, da bin ich frei. Mit meiner Zeit, mit meiner Arbeitskraft, auch mit meiner Zuwendung bin ich freigebig, ja. Aber das ist gar nicht so leicht und gar nicht so selbstverständlich für mich, Freigebigkeit, wie ich sie bei anderen schon erlebt habe. Raphael zum Beispiel war in manchen Dingen erstaunlich freigebig. Oder ist es noch? Das dritte Sila heißt niemanden missbrauchen. Die Würde des anderen bewahren. Das wird meistens ganz häufig immer nur zitiert, niemanden sexuell missbrauchen. Das finde ich viel zu eng. Das ist so ähnlich, wie wenn man das zweite Sila nur darauf beschränkt zu sagen, nicht stehlen. Niemanden sexuell. Gut. Wobei es natürlich gerade auch in der Sexualität von ganz hoher Brisanz ist, sich selber zu beobachten und wahrzunehmen, wie gehe ich in der Sexualität und in der Erotik eigentlich mit dem anderen um. Nehme ich etwas, was mir nicht gegeben ist? Instrumentalisiere ich die oder den anderen vielleicht? Jedes Benutzen, jedes Instrumentalisieren ist Missbrauch. Das Beispiel von der Zuneigung, Aufmerksamkeit, die ich haben will, wenn ich instrumentalisiere, ist Missbrauch. Oder einige von euch kennen dieses Koan, Suigans Augenbrauen. Suigan, der Meister, der während der ganzen Sommertrainingsperiode viele Vorträge gehalten hat und fragte dann am Ende seine drei engsten Schüler, hat Suigan noch Augenbrauen? Was so viel wie bedeutet, wie war ich denn gut? Und der eine antwortet, ja, sie sind gewachsen. Das heißt, du warst hervorragend, du warst gut. Ja. Der andere sagt, ich habe es jetzt nicht mehr als Zitat hier, egal, aber sinngemäß sagt er, wer nach einem Kompliment fischt, begeht einen Diebstahl. Das ist ja Fishing nach Kompliments, ne? So. Und der dritte schreit Katz und schneidet das ab. Ja. Nach dem Motto, hört auf mit dem Scheiß. Ja. Sich da selber zu beobachten und wahrzunehmen, ist eine höchst spannende Geschichte. Sich nämlich selber auf die Schliche zu kommen. Wo missbrauche ich eigentlich? Oder ich würde mal gar nicht sagen missbrauchen, sondern wofür gebrauche ich die andere oder den anderen? Wo bin ich allein festzustellen, wo bin ich abhängig? In welcher Beziehung bin ich von meinem Partner, meiner Partnerin, von meinem Arbeitgeber, von Kollegen, von Freunden? Wo bin ich abhängig? Und wenn ich feststellen kann, dass da eine Abhängigkeit da ist, dann droht da Missbrauch. Dann kann ich Missbrauch oder Instrumentalisieren kaum vermeiden. Und mir da auf die Schliche zu kommen, ist höchst spannend. Das vierte, nicht lügen, wahrhaftig sein. Hatten wir vorhin schon kurz. Muss ich gar nicht viel darüber sagen. Nicht nur das, es geht nicht nur um Lügen, nach dem Motto, wer lügt, braucht ein gutes Gedächtnis. Sondern wahrhaftig sein. Mir selbst gegenüber und anderen gegenüber. Vor allem auch anderen gegenüber finde ich sehr wichtig, den Mut zu haben, eben mich so zu zeigen, wie ich bin. Den Mut zu haben, keine Kompromisse zu schließen. Den Mut zu haben, die Folgen auszuhalten, wenn ich mich zeige, wie ich gerade bin, was ich möchte, was ich nicht möchte, welche Gefühle ich habe. Das fünfte heißt, den Geist nicht trüben, sich nicht berauschen. Das ist für uns im Zen eigentlich selbstverständlich. Völlig unmöglich, wenn ich einen Zen-Schüler erwischen würde, wie er im Bürgerpark zum Beispiel joggen geht oder Nordic Walking macht oder auch nur spazieren geht und hat Knöpfe im Ohr, schmeiße ich ihn hier raus. Oder wenn ich euch erwischen würde, dass ihr in der Früh beim Frühstücken das Radio laufen lasst oder Zeitung liest. Unmöglich. Entweder oder. Alles das ist sich berauschen. Berauschen heißt ja nicht in der Gegenwart sein. Nicht da sein, wo du wirklich gerade bist. Wenn du eine Tasse Tee trinkst, dann trinkst du eine Tasse Tee. Und nicht, du trinkst eine Tasse Tee und hörst Radio und guckst gleichzeitig noch in die Zeitung. Irgendwann kann man das. Aber ihr noch nicht. Irgendwann geht das. Ja. Ist das kein Berauschen? So. Oder man kann es nicht mehr. Mir geht es umgekehrt. Ich habe es früher gedacht, ich kann es. Heute kann ich es nicht mehr. Ich kann kein Multitasking. Überhaupt nicht. Ja. Und zu Hause, da meine Frau das gerne macht, nämlich Radio hören, egal ob beim Frühstück oder sonst wo, ja, habe ich inzwischen gelernt, ich höre das nicht mehr. Ich höre nicht zu. Ich verstehe nicht, was da geredet wird, wenn da geredet wird, weil ich nehme es nicht wahr. Weil bei mir wirklich inzwischen das sich so eingespielt hat, es geht nur entweder oder. Aber es geht nicht beides gleichzeitig. Funktioniert nicht. Ja. Oder will ich nicht, weiß ich nicht. Ja, geht nicht mehr. Also einen klaren Geist behalten. Das wisst ihr alle, ganz trivial. Das ist ganz das Entscheidende in unserer Übung. So, und morgen kommt 6 bis 10. Danke.